请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel-Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 6. Mai 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute über die Veränderungen, die die taiwanischen Gewerkschaften in Bezug auf Arbeitnehmer fordern und wie das taiwanische Rentensystem überhaupt funktioniert. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang, heute mit Stuart Starbick, dem International Sales Manager des Fahrradnabenherstellers Roloff, den Ilong zur Taipei Cycle Messe getroffen hat. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. US-Senator drängt Honduras zur Wiederaufnahme des Taiwan-Kurses. Taiwan und Japan wollen Wirtschaftssicherheit vertiefen. Außenminister Ling sieht Chance für engere Zusammenarbeit mit Israel. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Voice of America hat heute berichtet, dass der republikanische US-Senator Jim Banks gestern in einem Schreiben an Honduras Präsidenten Nasri Asfura die Neubewertung der Außenpolitik und die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu Taiwan gefordert hat. Er habe betont, dies stärke die Zusammenarbeit demokratischer Partner und eröffne Honduras zusätzliche Wirtschafts- und Investitionschancen. Banks rief laut seinem Büro dazu auf, zur langjährigen natürlichen Pro-Taiwan-Haltung zurückzukehren. Banks gehört dem Verteidigungsausschuss des US-Senats an und war 2016 bis 2024 Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Er besuchte im April Taiwan und traf Präsident Lai Ching-te, Außenminister Ling Jialong und Parlamentspräsident Han Kuo-yu. Aus der Reise zog er das Fazit, Taiwan sei eine lebendige Demokratie, wirtschaftlich stark und ein verlässlicher Partner. Er verwies auch auf frühere Aussagen Asfuras, wonach Kooperation mit Taiwan hundertfach vorteilhafter sei als mit China und darauf, dass Asfura die Risiken einer zu engen Anbindung an Peking klar benenne. Asfura, seit Januar im Amt, hat laut Medienberichten eine umfassende Überprüfung der China-Beziehungen angeordnet und wiederholt Bereitschaft signalisiert, die Beziehungen zu Taiwan zu erneuern. Analysten weisen darauf hin, dass Honduras sich mit einer weiteren Distanzierung von China der strategischen Ausrichtung der USA anschließen würde, den politischen und wirtschaftlichen Einfluss Chinas in Lateinamerika zu schwächen. Außenminister Ling Jialong hat heute auf Facebook betont, Taiwan und Japan könnten ihre Zusammenarbeit an den von Japans Premierministerin vorgeschlagenen 17 Schlüsselbereichen der Wachstumsstrategie ausrichten. Ziel sei es, gemeinsam nicht rote Lieferketten aufzubauen, um Widerstand und Wettbewerbsfähigkeit beider Länder zu erhöhen. Lin dankte der japanischen Regierung für ihr anhaltendes Bekenntnis zu Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und bekräftigte Taiwans Entschlossenheit zur Selbstverteidigung. Anlass der Äußerungen ist der Besuch einer Delegation der Jugendorganisation der Liberaldemokratischen Partei Japans. Die Delegation wird vom Jugendchef und Abgeordneten Hiranuma Shojiro geleitet. Nach Regierungsangaben ist die Jugendorganisation seit Jahrzehnten ein wichtiges Scharnier für die Beziehungen. Lin warb dafür, die bilaterale Kooperation in Halbleitern, Quantentechnologie, Luft- und Raumfahrt, Agrarwirtschaft, Gesundheit und Wissenschaft zu vertiefen, ein bilaterales Wirtschaftspartnerschaftsabkommen voranzubringen und Taiwans Beitritt zum umfassenden und fortschrittlichen transpazifischen Partnerschaftsabkommen, kurz CPTPP, zu unterstützen. Außenministeriumssprecher Xiao Guangwei sagte, ein Handelsabkommen wäre für beide Seiten vorteilhaft. Eine parteiübergreifende Delegation der israelischen Knesset unter Führung des früheren Parlamentspräsidenten Miki Levy ist zu Gesprächen in Taiwan. Gestern begleitete Außenminister Ling Jialong Präsidenten Lai Ching-te bei einem Treffen mit der Delegation im Präsidialamt. Ling teilte heute in den sozialen Medien mit, die Zahl der Regierungs- und Parlamentsbesucher aus Israel sei im Vorjahr um rund 50% gestiegen. Auch Geschäftsreisen und Tourismus nehmen zu. Er hofft, dass sich die Lage im Nahen Osten stabilisiert, damit er bald eine Delegation nach Israel leiten kann. Taiwan wolle die Beziehungen mit umfassender Diplomatie vertiefen und in Bereichen wie Start-up-Technologien, Lieferkettenresilienz, Landwirtschaft, Gesundheit und Wissenschaft auf gegenseitigen Nutzen setzen. Zur Delegation gehören auch Boris Toporowski, Vorsitzender des pro-taiwanischen Parlamentsfreundschaftskreises, sowie Abgeordneter Ron Katz. Lin erinnerte an frühere Kontakte auf Kommunalebene, darunter auch eine Städtepartnerschaft. Er verwies zudem auf israelische Parlamentsinitiativen zur Unterstützung von Taiwans internationaler Teilhabe. Taiwan strebe laut Lin eine engere Zusammenarbeit über Plattformen wie den Global Cooperation and Training Framework an, unter anderem zu Halbleitern, Informations- und Kommunikationstechnik, digitaler Sicherheit, Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität, nachhaltiger Entwicklung und widerstandsfähigen Gesundheitssystemen. Taiwans Verkehrsminister Chen Shih-kai hat heute im Parlament bestätigt, dass wegen des Krieges zwischen USA und dem Iran weltweit rund 1600 Schiffe im Persischen Golf feststecken, darunter 8 von taiwanischen Reedereien, je 3 von Evergreen und Wanhai, eine von Yangming sowie einen Massengutfrachter. Seit dem Ausbruch der Kämpfe am 28. Februar kommen die Schiffe nicht durch die Straße von Hormuz. Das Verkehrsministerium will morgen mit dem Außenministerium beraten, wie auf diplomatischem Weg Hilfe organisiert werden kann. Chen sagte, viele Schiffe anderer Nationen seien ebenfalls blockiert. Das Verkehrsministerium hätte aber in der Gegend kaum Kontakte, außerdem bestehe Gefahr, denn gestern sei ein südkoreanischer Frachter bombardiert worden. Die zu Beginn des Kriegsausbruchs gestrandeten taiwanischen Reisenden konnten bereits erfolgreich ausgeflogen werden. Premierminister Zhou Rongtai wies bereits am 4. das Verkehrsministerium und das Außenministerium an, Hilfe zu leisten. Taiwans Digitalministerium hat heute mitgeteilt, dass der neue Taiwan-Pavillon für Cybersicherheit auf der RSA-Konferenz in San Francisco international viel Beachtung gefunden hat. Im Mittelpunkt stand der Standard SEMI-E187, den die Internationale Halbleitervereinigung zusammen mit Industriepartnern wie TSMC vorantreibt. Nach Angaben von Digitalminister Ling Yijing macht dieser erste globale Sicherheitsstandard für Halbleiteranlagen Taiwan vom Nachzügler zum Mitgestalter. Er schafft zudem dreifache Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Zertifizierung, Beratung und Hardware-Software-Vertrieb. Ziel ist es, die Cybersicherheitsresilienz der Halbleiterindustrie zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Um den internationalen Markt zu erreichen, führte das Ministerium im März eine Delegation zur RSA-Konferenz 2026 nach San Francisco. Dort präsentierte sich Taiwan erstmals mit einem eigenen Pavillon und steigerte so die Sichtbarkeit unter mehr als 40.000 Fachbesuchern. Ling sagte, Lieferanten, die mit TSMC arbeiten wollen, müssten den E187-Standard erfüllen. Das eröffne zusätzliche Aufträge rund um Prüfung, Begleitung und Produkte. Angesichts anhaltender Cyberangriffe aus China verfüge Taiwan über viel Praxiserfahrung, was das Interesse aus Europa, den USA und Japan erhöhe. Das stärke Taiwans Rolle in verlässlichen demokratischen Lieferketten. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 369,56 Punkte gestiegen. Das sind 0,91%. Damit lag der Abschlusskurs bei 41.138,85. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 1,45 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 39,26 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 6. Mai 2026. Das Wetter in Taiwan ist heute eher zweigeteilt. In der nördlichen und östlichen Hälfte ist es eher bewölkt. In Ilan an der Ostküste kann es regnen. In den anderen Teilen des Landes scheint die Sonne bei warmen 26 bis 33 Grad. Heute Nacht klärt der Himmel auf, lediglich in Ilan besteht eine 30-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Bis morgen sind die Wolken weggezogen. Nachmittags kann es im Großraum Taipeh zu örtlichen Gewittern kommen. Es wird warm bei 20 bis 34 Grad. Achten Sie in der Sonne auf ausreichenden Sonnenschutz. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 6. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Am Freitag, den 1. Mai, versammelten sich wieder Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Gruppen am Kitagalan Boulevard in Taipei, um für die Rechte von Arbeitern in Taiwan zu demonstrieren. Die zwei wichtigsten Forderungen in diesem Jahr waren eine Erhöhung der Renten sowie die Ausweitung der Arbeitsversicherung auf alle taiwanischen und ausländischen Arbeiter. Welche Veränderungen die Gewerkschaften im Detail forderten und wie das taiwanische Rentensystem überhaupt funktioniert, das erfahrt ihr heute bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. Das taiwanische Rentensystem ist, wie wahrscheinlich überall in der Welt, ziemlich komplex. Arbeitnehmer bekommen in der Regel sowohl eine Zahlung aus der Arbeitsversicherung, Laubau, sowie aus dem Rentensystem. Beim Rentensystem wird zwischen dem alten System und dem neuen System unterschieden. Das alte System entspricht in etwa einer Betriebsrente, bei dem die Beiträge dem Arbeitgeber gehören. Wer also den Arbeitgeber wechselt, kann dabei seine Rentenansprüche verlieren. Daher wurde 2005 das neue System eingeführt, bei dem die eingezahlten Beiträge dem Arbeitnehmer gehören und auch zu neuen Arbeitgebern mitgenommen werden können. 2005 hatten Arbeitnehmer die Option, zwischen dem alten und neuen System zu wählen. Arbeitnehmer, die kurz vor der Rente standen, konnten in der Regel vom alten System profitieren, während Berufsanfänger und Menschen im mittleren Alter sich in der Regel für das neue System entschieden. Beim neuen System zahlt der Arbeitgeber pro Monat einen Beitrag von 6% des Gehalts. Arbeitnehmer können freiwillig weitere 6% beisteuern. Die Gewerkschaften forderten am 1. Mai, die Arbeitgeberbeiträge schrittweise zu erhöhen, von 6% des Gehaltes auf 12%. Hören wir, was die stellvertretende Vorsitzende der Taiwan Workers Struggle Alliance, Qi Jiayun, dazu sagt. Die aktuellen Beitragssätze im neuen System betragen 6%. Alle wissen ganz klar, es sind 6%. Vom 1. Juli 2005, als das neue System in Kraft trat, bis zum 1. Juli dieses Jahres werden es 21 Jahre sein. In diesen 21 Jahren waren es immer 6%, nicht wahr? Damals hat uns die Regierung belogen und sagte, man würde sich erst darum kümmern, dass es das System gibt und es danach verbessern. Wir müssen erst das System reformieren und das neue System akzeptieren. Danach werden wir langsam an das Rentenniveau des alten Systems herankommen. Aber nach fast 21 Jahren sind wir immer noch bei 6%. Findet ihr das etwa gerecht? Wir hoffen daher, dass die Regierung dem Beachtung schenkt und die Beitragszahlungen des neuen Systems auf 12% erhöht. Vielleicht geht das nicht auf einmal, aber wir wollen, dass uns die Regierung sagt, was ihr Plan ist, ob man den Beitrag nach und nach erhöhen kann, um unsere Renten sicherzustellen. Sie sagt weiter, die Regierung hat sehr viele Formulierungen, um uns hinters Licht zu führen. Ihr könnt selber einzahlen, die Rendite ist sehr gut. Aber denkt daran, das, was ihr selber einzahlt, kommt aus eurer eigenen Tasche, es ist dein eigenes Geld. Alle wissen, die Gehälter sind niedrig, die Arbeitszeiten lang, Inflation, hohe Preise, es ist immer schwerer, von seinem Gehalt zu leben. Das Gehaltsniveau hält überhaupt nicht Schritt mit dem Bruttoinlandsprodukt des reichen Taiwans. Uns daher zu bitten, aus unseren eigenen Taschen dazu zu zahlen, das ist den Arbeitern gegenüber sehr ungerecht. Was wir wollen ist, dass die Regierung ihr Versprechen von damals hält und sich wirklich um die Arbeiter kümmert und den Arbeitgeberbeitrag auf 12% erhöht. So viel also zur Kritik am neuen Rentensystem. Die Gewerkschaften kritisierten jedoch auch das alte System. Für Arbeitnehmer unter dem alten System ist es möglich, sich zum Renteneintritt eine Abfindung in Höhe von bis zu 45 Monatsgehältern auszahlen zu lassen. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Arbeitsjahre im Betrieb. Für die ersten 15 Jahre gibt es je 2 Basispunkte. Ab dem 15. Berufsjahr gibt es pro Jahr einen weiteren Punkt. Die Punkte sind auf insgesamt 45 Punkte gedeckelt, die 45 durchschnittlichen Monatsgehältern entsprechen. Konkret bedeutet das, dass ab dem 30. Arbeitsjahr die Abfindung nicht weiter ansteigt. Die Gewerkschaften fordern die Abschaffung der Begrenzung auf 45 Punkte, damit Arbeitnehmer auch nach 30 Jahren weitere Rentenansprüche erwerben können. Qu Jiayun erklärt das so. Alle wissen die Berechnung der Rente. Wenn du eine Rente nach dem alten System erhältst, wenn du 30 Jahre voll hast, bekommst du 15 Basispunkte. 45 Basispunkte sind das Höchste. Alle wissen, das gesetzliche Renteneintrittsalter wird immer weiter erhöht. Ihr werdet wahrscheinlich mit über 65 noch arbeiten. Wenn du jemand im alten System mit über 30 Betriebsjahren bist, bekommst du darüber hinaus gar keine Rente. Wir glauben daher, die Begrenzung auf 45 Basispunkte sollte abgeschafft werden. Man sollte nach den tatsächlichen Betriebsjahren berechnen. Nur so ist das gerecht, oder? Ähnliche Kritik gab es auch an der Obergrenze für Abfindungen. Bei Kündigungen haben taiwanische Arbeiter, die nach dem Arbeitsstandardgesetz angestellt sind, das Anrecht auf eine Abfindung in Höhe von einem halben Monatsgehalt pro Jahr, das sie für den Betrieb gearbeitet haben. Die Grenze liegt dabei aber bei 6 Monatsgehältern. Damit erreicht man nach 12 Jahren in einem Betrieb die Obergrenze der Abfindung. Ihr habt alle gesehen, dass viele Firmen aus unterschiedlichen Gründen fusionieren oder Stellen abbauen oder anderswo Fabriken bauen, um dort niedrigere Gehälter zu zahlen. Vielen Arbeitern mit langer Betriebszugehörigkeit wird daher gekündigt. Unter den aktuellen Bestimmungen kann man höchstens 6 Monatsgehälter als Abfindung erhalten. Ich frage euch daher, wenn du seit 13 Jahren im Betrieb bist oder seit 20 Jahren und die Firma fusioniert oder Insolvenz anmeldet oder andere Faktoren im Spiel sind, deine Abfindung beträgt für 12 Betriebsjahre 6 Monate. Ist das gegenüber langjährigen Mitarbeitern gerecht? Deshalb sind wir der Meinung, dass die Berechnung der Abfindung ebenfalls auf der Grundlage der tatsächlichen Betriebszugehörigkeit erfolgen sollte. Eine zweite Quelle von Rentenansprüchen ist, wie gesagt, die taiwanische Arbeitsversicherung, auf Chinesisch Laobao. Die Leistungen der Arbeitsversicherung beinhalten Krankengeld, Zahlungen bei Geburt eines Kindes, Zahlungen im Fall von Arbeitsunfähigkeit sowie Bestattungskostenzuschuss und Hinterbliebenenrente im Todesfall. Darüber hinaus gibt es auch eine monatliche Rentenzahlung. Das maximal versicherte Gehalt bei der Arbeitsversicherung ist allerdings gedeckelt und liegt aktuell bei 45.800 Taiwan-Dollar. Das entspricht ungefähr 1.240 Euro. Das bedeutet unter anderem auch, dass sich die Berechnung von etwa Krankengeld nach diesem Betrag richtet. Wer beispielsweise Krankengeld beantragt, bekommt nicht etwa 60% seines Gehaltes, sondern 60% von 45.800 Taiwan-Dollar. Die Gewerkschaften fordern, die oberste Versicherungssumme der Arbeitsversicherung um etwa 65 Euro zu erhöhen, auf 48.200 Taiwan-Dollar. Außerdem fordern sie, die Gehaltsgrenze für verpflichtende Einzahlungen von umgerechnet etwa 4.000 Euro Bruttogehalt auf ca. 8.500 Euro Bruttogehalt zu erhöhen. Von der Arbeitsversicherung nicht erfasst sind aktuell Menschen, die für Unternehmen mit weniger als 5 Angestellten arbeiten, sowie ausländische Vertragsarbeiter, die als häusliche Pflegekräfte arbeiten. Die 5. Forderung der Gewerkschaften lautet daher, die verpflichtende Arbeitsversicherung auf alle ausländischen Vertragsarbeiter auszuweiten, sowie auch auf Angestellte von Unternehmen mit weniger als 5 Angestellten. Auch das neue System der Rentenversicherung soll auf alle ausländischen Vertragsarbeiter angewendet werden, wenn es nach den Gewerkschaften geht. Soweit zu den wichtigsten Forderungen.
Das war Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Mein heutiger Gesprächspartner habe ich auf der diesjährigen Taipei Cycle getroffen, Stuart Stabik, International Sales Manager des deutschen Herstellers von Fahrradnaben Roloff. Für die meisten Fahrradfans ist Roloff sicherlich ein Begriff. Trotzdem bat ich Stuart Stabik, Roloff uns noch einmal vorzustellen.
Also Roloff AG hat, war gegründet in 87, hat immer Antriebskomponenten für Fahrräder gebaut. Inzwischen unser Hauptprodukt ist das Speedhub 514. Die gibt's eigentlich seit 1997. Ist ein 14-Gang-Getriebenhaber, also deckt die Gesamtübersetzung ab von 3x9 oder 2x10, 1x12 Kettenschaltung. Allerdings mit dem Vorteil ein klassischen Namenschaltung. So schalten man ohne zu pedalieren, schalten unter Last in einige Situationen, sehr geringe Wartung und komplett einschaltbereit.
Also wesentlich einfacher zu pflegen und zu warten als eine normale Kettenschaltung.
Genau, das ist es. Man muss nur einen Ölwechsel im Jahr machen und sonst gar nichts. Mhm. Also das Fahrrad ist wirklich mit dem Speedhub ausgestattet, wirklich ein Produkt, die man einfach drauf springen kann, fahren, ohne erstmal die ganze Checks durchzuführen.
Ja.
Also lieber radeln als schrauben.
Ja, warum sind Sie bei der Taipei Cycle, bei der Fahrradmesse?
Ja, also einige von Ihren Zuhörern können bestimmt merken, ich bin kein gebürtiger Deutscher. Ich bin Engländer, wohne in Deutschland schon 25 Jahre jetzt. Und bei Roloff als International Sales Manager, mein Job ist eben der kompletten Weltmärkte aller Kunden, wer nicht Deutsch spricht,
okay,
zu unterstützen. Die Taipei Cycle Show ist einfach der Messe hier in Asien. War ich früher immer jeden dritten Jahr hier, aha, oder so, weil es war finanziell, hat mir Sinn gemacht, nur die Messe als ein strategisches Punkt, mein ganzer asiatischen Großhandel zu
treffen.
Seit ein paar Jahren fangen wir an, wirklich einen Stand hier zu haben, und seit dann begeistert, wie viele Leute hier kommen, auch mal von Australien, von New Zealand, mit teilweise Europa natürlich auch, aber auch unsere asiatischen Länder, Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapur, China, Hongkong, Japan, ist fantastisch.
Ah, okay, also ich hatte ursprünglich gedacht, okay, Sie suchen dann hier taiwanische Partner, mhm, aber die Partner hier kommen dann, oder die möglichen Partner kommen dann aus der ganzen Welt oder beziehungsweise zumindest aus Asien.
Genau, so ist das. Also ja. Taiwan ist an sich ein wirklich wünschendes Land. Habe ich mehrere Zeit gehabt, mal ein paar Tage Urlaub am Ende der Messetage, ja, dran zu tacken und das Land zu entdecken. Aber hier sind wir unter anderem bedeckt, so wie in vielen Ländern um die Welt, durch einen Großhandel- und Servicepartner. Das ist der Pinecone Works hier in Taipei. Und die machen einen super Job für uns, so was die Betreuung von Kunden in Taiwan selbst angeht, sind wir da gut bedeckt. Aber ja, jedes Land hat eben einen leichten anderen Blick auf die Fahrradindustrie. Und es ist auch schön, auf mehr unterschiedliche Messen zu gehen, allein zu sehen, aha, da können wir diesen Kunden ein bisschen besser unterstützen mit Produkt X, Y. So ja, yeah, es ist wirklich alleine aus Marktrecherchengründen super hier zu kommen.
Okay, und was für Kunden suchen Sie zum Beispiel? Oder beziehungsweise was für Partner haben Sie hier in Taiwan?
In Taiwan wird einige Fahrrad gebaut. Also bei Roloff ist ca. 80% von allen Narben, die hergestellt wird, tatsächlich an Erstauslieferer, also ein Fahrradhersteller. Hier in Taiwan haben einige Fabriken, die diesen Fahrräder bauen.
Ja.
Entweder amerikanisches Markt oder sie wird zurückgeschickt nach Europa als Komplettfahrräder.
Ja.
So hier sind wir eigentlich mal meistens auf der Suche von der Kontakt mit diesen Fabriken,
ja,
die Fabrikleiter zu treffen, Produktionskraft, die Mechaniker, dass sie das Produkt besser verstehen kann und daher noch bessere Fahrräder bauen kann.
Mhm. Und sind Ihre jetzt ein, was wichtig ist ja auch in den letzten Jahren für den Fahrradmarkt oder die Fahrradindustrie, sind ja E-Bikes.
Ja.
Sind Sie darauf, passen Ihre Narben, ganz blöde Frage eigentlich, aber passen Ihre Narben auch dann auf E-Bikes oder mussten Sie da irgendwas umstellen, sag ich mal?
Ja, also der E-Bike, ich muss sagen, das ist der Roloff war ursprünglich konzipiert als eine Alternative zur 27-Gang Mountainbike-Kettenschaltung. Ja. Fahrräder heutzutage sind weit, weit gekommen seit damals. Und wir hatten rein Glück, muss ich sagen, dass der Speedhub damals von Bernard Roloff konzipiert war, schon überdimensioniert. Daher kündigen wir schon immer ganz großen Kräfte ab, war sehr stabil, und als der E-Bike-Markt so wirklich gewachsen ist, waren wir eine von wenigen Getriebekomponenten, die tatsächlich diesen höheren Lasten aushalten kann.
Oh, okay.
Ja, also der Speedhub, jeder Speedhub kann bis zum 130 Newtonmeter wegstecken am hinteren Ritzel. So, wir hatten immer so eine 2:1 oder 2,5:1 Übersetzung mit dem Primärantrieb. Das heißt, nee, also 250 Newtonmeter am Kurbel ist wirklich nichts. Mhm. Das ist kein Problem. Ja. Die sehr starken Motoren würden inzwischen gebaut mit elektronischer Steuerung für das Speed Hub. Wir haben so E14 rausgebracht. Und wenn zum Beispiel wir das verbinden mit einem Bosch-Motor, sobald wir sagen, dass wir schalten möchten, und das Taste drücken, wird der Bosch-Motor seinen Kurbelsensor, seinen Handelkurbelsensor ausrechnen, wann wir Kurbel nächstes Mal senkrecht sind. Mhm. Weil da habe ich die wenigsten menschlichen Kraft auf das System. Ja. Schalte den Motor dann sofort ab, sodass kein Kraft auf das System und lässt den geschmeidigsten Schaltvorgang durch. Und dann, was sehr wichtig ist, hat so ein langsames wieder so ein Power Curve. Mhm. Ja, also das Kraft wird relativ langsam wieder aufgebracht, sodass man nicht wie ein Vorschlaghammer einfach 0-1 an aus. Ja. Weil das ist normalerweise, wo dann irgendwelche Teile kaputt gehen.
Okay.
Also so durch diesen elektronischen Schalter mit dem Speed Hub hat der Kunde wirklich ein Getriebe, die wirklich lang halten wird, trotz sehr starken E-Bike.
Okay. Und haben Sie die Möglichkeit hier in Taiwan gehabt, auch schon Fabriken zu besuchen, wo Ihre Naben eingebaut wurden?
Hatten wir schon in vergangenen Jahren definitiv, dieses Jahr nicht so, aber es ist auch schön hier zu kommen, ein paar wenige Termine manchmal, da hat man ein bisschen mehr Zeit, um der Kultur des Landes ein bisschen rauszukommen. Und
selbst Fahrrad zu fahren.
Genau, genau so ist das so. Ja, es ist kein schlechter Job.
Okay, gut. Noch eine Frage zur Taipei Cycle. Wie ist Ihr Gefühl dieses Jahr? Also es ist ja keine einfache Zeit gerade für die Fahrradindustrie. Wie sieht man das oder sieht man das hier auf der Taipei Cycle?
Schwierig zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Sagen wir so, ich bin auf mehreren Messen dieses Jahr. Mhm. Und jede Messe, inklusive Taipei Show, war richtig gut besucht. Also man, ja, momentan in der Fahrradindustrie denkt man, schwierige Zeiten.
Ja.
Aber anscheinend bei das Volk langsam sieht man, dass der bisschen mehr wohl sind mit das, was für Geld in der Tasche bleibt.
Yeah.
Es sind auf jeden Fall Interessen da. So vielleicht unsere Hersteller, wir machen uns zu viel Sorgen und die schlechten Zeiten sind vorbei. Wäre schön zu denken.
Yeah.
Aber hier in Taipei, erster Tag war super, viel, viel besser, als ich mal gedacht habe.
Okay.
Und zweiten und dritten Tag war so, wie ich kenne von der Messe, also haben nicht wirklich ein schlechtes gedacht.
Yeah.
Heute, letzten Tag, ist immer weniger los. Das ist nicht irgendwas, die nur ausschließlich Taipei angeht, sondern jede Messe ist so.
Okay.
Da hat man vielleicht zu viel Bier getrunken gestern Abend, weiß ich ja nicht.
Und noch, haben Sie auch die Möglichkeit gehabt, hier oder in den letzten Jahren oder auch diesmal ein bisschen selber mit dem Fahrrad hier umherzufahren durch Taiwan, durch Taipei oder so?
Nicht dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich kein Fahrrad mitgebracht und ich habe auch keinen ausgeliehen. Es ist ein bisschen Hektik bei mir, was die Messen angeht. Also ich fliege ja morgen dann nach China, da habe ich ein paar Fabriken besucht.
Okay.
Und da habe ich dann 2 Tage wieder in Deutschland danach, wo ich nach Amerika gehe und ich komme zu Hause in Myers. So, ich habe dieses Mal nicht wirklich geistlich befreien können von den Aufgaben, die vorliegt, um Fahrradfahren zu genießen.
Ja.
Nächstes Mal.
Aber waren Sie schon mal hier Fahrradfahren?
Oh ja, war hier schön Fahrradfahren. Hat der Komm hochgefahren, so oben drauf schon gewunken in das, so, ist das eine Satellitkamera oder was die hat da oben?
Okay.
Aber ein paar von der Landschaft gesehen, so wirklich, wenn man weiter in Richtung Innen kommt, Richtung Sammünsee, sind ein paar wunderschöne so Wasserfall. Und ja, ist wirklich schön hier.
Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit. Noch einen guten Aufenthalt hier, letzter Tag heute. Und dann, ja, vielleicht sieht man Sie nächstes Jahr wieder hier.
Ja, ich hoffe schon. Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Stuart Stabik, International Sales Manager von Roloff aus Deutschland, einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrradnaben. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Let's go. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 6. Mai 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Shangling Postel Holz.